Ich brauche jemand Freiwilliges, der, also das hat mit Fußball zu tun, der für mich ein Tor schießt. Freiwillige vor, mutige, die Kinder sind ja leider im Kinderprogramm. Hat es einen Freiwilligen, eine Freiwillige? Es ist nicht so schwer, es gibt auch eine Belohnung. Die Aufgabe ist einfach, schieß mit diesem Ball ein Tor. Das Runde muss ins Eckige. Und wir machen Stimmung, warten. Bisschen Stimmung. Oh, hey. Ist okay.
Danke.
Ja, junge Fußballer haben Träume. Ich will wie ein Messi werden oder ein Ronaldo, vielleicht ist es euch ein Begriff. Oder ich möchte den höchsten Titel gewinnen, den es im Vereinsfußball gibt, die Champions League. Vielleicht hast du mal davon gehört. Junge Fußballer haben Träume. Ich trainiere hobbymäßig eine Kinderfußballmannschaft und spiele selber bei den Senioren. Und ich finde, die Fußballmannschaft ist ein guter Vergleich mit Kirche. Fußballer haben Fußballträume und Gott hat Träume, wie Kirche, wie die FEG Aarau sein kann. Er hat Träume davon. Und dazu lese ich aus der Apostelgeschichte 2. Es gibt viele andere Texte dazu, aber heute wollen wir diesen lesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in einer engen Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für was du getan hast. Ja, danke, was du noch heute tust. Wir bitten dich, dass du uns diesen Text verständlich machst, dass du zu uns redest, dass du uns begegnest, auch durch die Predigt heute Morgen. Amen. Was da beschrieben wird, begeistert mich. Gewaltig, was da bei der ersten Kirche, kurz nach Pfingsten, wo der Heilige Geist von Gott gesandt wird, geschieht. Gewaltig aus meinen Augen, was da geschehen ist vor 2000 Jahren. Ich glaube, bei dieser Bibelstelle, aber auch bei anderen, kommt zum Ausdruck, von was Gott träumt, wenn er an Kirche denkt. Ich möchte dazu immer wieder zurück zum Beispiel vom Fußball kommen. Ich frage jetzt einfach mutig in die ganze Runde. Was denkt ihr, einfach laut rufen, was denkt ihr? Was braucht es, dass eine Fußballmannschaft ein Spiel gewinnt? Also nicht nur ein Tor schießt, sondern ein Spiel oder sogar die Meisterschaft gewinnt.
Geld.
Ja, je nach Stufe, ja. Ja, ein Trainer.
Kohlenhydrate,
ja. Teamgeist. Ein Ball, ja, genau, ganz einfache Dinge. Ziel, ein gemeinsames Ziel. Ein Team. Disziplin. Motivation. Leidenschaft. Gleiche Trikots, ist nützlich. Ja, ich danke euch vielmals. Das Wort, was ich hören wollte, also sind alle richtig, aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, war die zweite Antwort. ein Trainer. Ist alles wichtig davon, aber ich glaube, wer ganz viel hineinbringen kann an Taktik, an Zusammenhalt und weiterem, ist der Trainer. Oder heutzutage spricht man auch vom Coach, weil er nicht einfach nur der Trainer ist, sondern eben viel mehr macht. Und für mich eines der besten Beispiele eines guten Coaches ist der Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Heute kommt halt ein bisschen auch Fußball durch, weil ich genau mag Fußball, bin nicht nur Fußballtrainer. Und der FC Liverpool, der war nicht mehr so gut vor einigen Jahren. Keine der Top-Mannschaften mehr in England. Die hatten eine Krise. Und dann, als der Jürgen Klopp gekommen ist, hat er ein Interview gegeben. Das ist eines der ersten Interviews, kann man auf YouTube anschauen. Und er hat da gesagt öffentlich, hey, ich möchte die Liverpooler, also nicht nur die Mannschaft, sondern die Fans, ja die ganze Stadt wieder zu Gläubigen machen. Also nicht im Sinne Jesusgläubig, wäre auch schön, aber im Sinne von, hey, die sollen wieder erwarten und glauben, dass diese Mannschaft, ja der ganze Verein, es schafft, große Dinge zu erreichen. Gemeinsame Ziele zu haben und sie zusammen zu erreichen. Und er selber ging voraus, er gibt da volle Energie rein. Er leitet sie an, er lehrt sie und er lebt auch mit ihnen. Die sind jeden Tag sind die dort am Trainingscampus und leben auch ein Stück weit miteinander. Und es hat nur 4 Jahre gedauert, von dieser Mittelklasse-Mannschaft einen Verein zu machen, der den höchsten Wettbewerb gewonnen hat, den es gibt im Vereinsfußball, die Champions League. Dabei kommt für mich ein bisschen zum Ausdruck, wie entscheidend diese eine Person ist. Es ist nur Fußball, will ich auch noch sagen. Und der Jürgen Klopp ist nur ein Mensch. Aber ich glaube, das gibt uns ein gutes Bild für Kirche. Weil bei Kirche, bei Gemeinde geht es auch um die eine wichtigste Person, aber die allerwichtigste Person im ganzen Universum, nämlich Jesus Christus. Um das geht es in der Gemeinde. Gott träumt von einer Kirche, bei der Jesus gegenwärtig ist, in seiner Gnade und in seiner Kraft. Ich lese aus dem Text, im Vers 42, also immer wieder ein bisschen daraus. Alle, die zum Glauben gefunden haben, die haben sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen lassen. Wer waren die Apostel? Die Apostel waren Nachfolger von Jesus, das heißt Menschen, die ihn erlebt haben während seinem öffentlichen Auftritt und mit ihm gelebt haben. Die waren bei einer Hochzeit, waren die auch mit dabei. Die haben mit ihm gegessen, sind mit ihm spazieren gegangen, haben erlebt, wie er Dinge tut. 3 Jahre lang. Und sie haben ihn gehört, auch wenn er gelehrt hat. Und diese 12 Apostel, aber auch noch andere, hat er dann mit seiner Autorität ausgestattet und selber wieder ausgesandt. Hey, jetzt habt ihr gesehen bei mir, sage ich mal salopp gesagt, wie das geht, jetzt geht hin in meiner Autorität und lehrt selber. Seid selber mit den Menschen unterwegs. Und diese Lehre, genau, was lehren die überhaupt? Um was geht es da? Es geht um Jesus Christus, ganz einfach gesagt. Wer ist, was das Alte Testament und wie das Alte Testament von ihm schon berichtet, was er über ihn sagt, aber auch, was er getan hat, Jesus Christus, und warum er das getan hat. Sie waren mit ihm unterwegs, haben ihn erlebt beim Lehren, haben ihn erlebt, was er getan hat, und sie lehren nichts anderes, sondern sie geben Jesus Christus weiter. Und das, was sie gesagt haben in ihrer Autorität, gilt für die Kirche, gilt für die Gemeinde bis heute. Wir haben es hier verschriftlicht im Neuen Testament. Natürlich eben, habe ich schon gesagt, das Alte Testament gehört dazu. Ja, Jesus Christus ist nur einige Wochen, bevor das, was wir hier gelesen haben, geschieht, ist er gestorben. Ins Grab gelegt worden. Der war tot, mausetot. Aber nur 3 Tage danach ist er lebendig aus dem Grab hinausgekommen. Er ist auferstanden. Und auch diese Menschen hier im Text, die haben diesen auferstandenen Jesus erlebt. Sie sind ihm begegnet. Die Apostel haben gelehrt, der Petrus war gerade eine Predigt von ihm davor. Die haben gelehrt und das war kraftvoll, was da geschehen ist. Weil es eben nicht nur Worte von den Aposteln war, sondern weil da Jesus gegenwärtig war, in seiner Kraft. von dem träumt Gott. Es heißt weiter im Text, und sie feierten das Abendmahl. Diese Wortkombination kann man auch beziehen auf eine normale Mahlzeit, aber ich denke, im Zusammenhang ist das Abendmahl gemeint. Was ist Abendmahl? Man darf die Fragen auch wieder mal stellen. Was ist Abendmahl? Einfach gesagt geht es da wieder um Jesus Christus. Wir feiern ihn. Für mich ist Abendmahl eine Feier, wo wir daran denken, was hat er getan? Und was schenkt er mir? Was schenkt er uns damit? Was bietet er an? Er hat sein Leben gegeben, dass ich Leben in Fülle bei ihm finden kann. Er hat bezahlt für alles, was in meinem Leben schief ging, wo ich auch selber daran schuld war. Und ich finde Vergebung bei ihm. Sein Blut wurde vergossen dafür. Und er ist auferstanden und macht mich jetzt schon ein Stück weit zu einem neuen Menschen. Darum feiern wir Abendmahl. Er vergibt, er schenkt neues Leben, er verändert. Und weiter heißt es im Text, und sie blieben im Gebet miteinander. Sie beteten miteinander. Was ist das? Auch wieder nichts anderes als Beziehungspflege mit diesem Jesus Christus. Wie ich mit meiner Frau rede, hoffentlich regelmäßig, ist das Beziehungspflege mit Jesus. Ich rede mit Jesus und will ihm begegnen. Also unterm Strich, der erste Punkt, in der ersten Kirche ging es um diese eine Person, um diesen Jesus Christus. Gott träumt auch heute von einer Kirche, wo Jesus Christus kraftvoll gegenwärtig ist. Ich glaube, draußen steht ihr, ich sehe es sogar, draußen hat es so super oben diese Plakate und eins heißt, Wege Jesus. Genau um das geht es. Super Erinnerung da draußen bei euch im neuen Gebäude. Könnte es sein, dass wir heute manchmal versucht sind zu glauben, dass dieser Jesus und dieses Leben mit ihm vielleicht gar nicht so interessant ist, nicht so spannend? Vielleicht erlebst du persönlich, dass Bibellesen, Abendmahl und Gebet irgendwie nicht zu dir sprechen oder dass Gott irgendwie da dich durch diese, sage ich mal, Formen nicht anspricht. Fokussieren wir uns aufs Bibellesen. Ich kenne das. Es gibt längere Zeiten vom Bibellesen, wo ich irgendwie emotional nicht angesprochen werde oder existenziell keine Veränderung in meinem Leben geschieht. Das nervt mich. Aber es gibt sie. Und ich kann auch keine neuen Gedanken mitnehmen. Vielleicht kennst du diese Herausforderung beim Bibellesen. Irgendwie spricht sie mich nicht an. Irgendwie komme ich nicht dazu, habe keine Zeit. Und wozu neigen wir dann? Ich denke, es gibt verschiedene Dinge, wozu wir neigen. Eines könnte sein, dass wir beginnen zu glauben, ja, die Bibel ist vielleicht nicht das zentrale Medium, wie er zu mir spricht, wie er mich emotional anspricht. Ja, und es ist auch eng zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag Bibel lesen. Du solltest die Bibel lesen. Bet und lest die Bibel jeden Tag. Eigentlich ist es nicht zu entscheiden. Man geht dann immer ein Stück weiter vielleicht. Und man beginnt dann spezielle Lehren vor allem zu sehen. Es geht dann gar nicht mehr so um Jesus, sondern das ist wichtig in der Bibel. Das springt mir ins Auge. Das ist ganz wichtig. Oder nur das Neue Testament am Alten. Eben, es spricht mich emotional nicht an. Aber im Neuen, da kommen die Emotionen, wenn ich das lesen kann. Hauptsache, die Texte sprechen mich emotional an. Die Geschichte zeigt, dass bei diesem Weg die Bibel an Stellenwert verliert, ja, an Autorität verliert. Und schlussendlich hinterfragt man nicht sich selbst oder versucht es weiterhin, sich Gott zu nähern, sondern man hinterfragt die Bibel, weil sie halt eben nicht zu mir spricht. Und eigentlich wäre die Idee vielleicht zuerst, sich selber mal zu hinterfragen, wo vielleicht ein Problem sein könnte oder warum. Oder vielleicht habe ich nie gelernt, Gott zu begegnen durch sein Wort. Andere schlagen mit der Herausforderung Bibellesen einen anderen Weg ein. Sie versteifen sich darauf, ich muss die Bibel jeden Tag lesen und möglichst viel davon. Man beginnt verschiedene korrekte Methoden anzuwenden. Und ich glaube, dass auch dieser Weg von Jesus wegführt. Weil das beste Beispiel für mich sind die Pharisäer in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Diese Pharisäer haben ihre, das war das Alte Testament, haben ihre Bibel geliebt. Sie haben sie geforscht, exegetisch korrekt ausgelegt. Manchmal waren sie sich auch nicht einig. Aber sie haben daran gearbeitet, mit dem Text, ja mit dem einzelnen Buchstaben haben sie gerungen. Aber ich glaube, und Jesus zeigt das von mir aus gesehen so auch, die haben nicht Jesus angebetet damit und hatten keine Beziehung mit Jesus, obwohl sie die Bibel regelmäßig studiert haben. Nein, sie haben die Schrift, den Buchstaben alleine angebetet und nicht Jesus, um da gibt es eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ihr sucht in der Schrift, aber ihr findet mich nicht. Und auch dieser Weg vom, sage ich mal, Pharisäertum führt von Jesus weg. Was ist die Lösung? Die Lösung ist Jesus Christus. Die Lösung ist, wir wollen lernen, ihm, seinem Vater im Himmel und dem Heiligen Geist durch die Bibel zu begegnen. Nicht natürlich auch im Lobpreis und so weiter, aber als erstes durch sein Wort, das Autorität hat. Darum geht es, um diesen einen Gott, der mit uns Beziehung haben will. Das heißt, es geht auch darum, ja, dass ich lerne, wie kann ich die Bibel lesen, dass ich eben ihm begegne. Dass es nicht nur neue Gedanken sind oder exegetische korrekte Auslegung für die Predigt, sondern wie kann ich ihm begegnen. Dass ich mir immer wieder die Frage stelle, und was lerne ich da über Jesus, über Gott? Was lerne ich über mich als Menschen? Und was lerne ich über die Beziehung von Gott zu mir als Menschen? Auch ganz einfache Fragen an den Text stellen, wo es um Beziehung geht. Und ich denke, es ist wichtig dabei, dass wir nicht der Lüge Glauben schenken, dass eben sein Wort, ja, mich halt nicht anspricht oder nicht so kraftvoll ist, sondern es hängt davon ab, dass wir unser Vertrauen darauf richten, was er eben darüber sagt. Er selber sagt, das Wort hat Kraft. Wir können Jesus, wir können Gott durch sein Wort begegnen. Er will das. Hebräer 4,12. Das Wort ist kraftvoll, es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Es schneidet Mark und Bein, es schneidet Seele und Geist. Es ist der Richter meiner geheimsten Wünsche. Ein Beispiel aus meinem Leben dazu. Wir haben einen Freund von mir aus Mosaik, ihr habt ihn gesehen, der Matthias. Wir haben letzten Herbst gesagt, hey, lass uns vermehrt Bibel lesen, weil wir Gott begegnen möchten, weil wir gestärkt sein wollen durch sein Wort. Und wir haben gesagt, hey, lass uns dreimal am Stück die Offenbarung lesen. Die Johannes-Offenbarung. Und wenn wir es nicht schaffen, machen wir es nochmal, bis wir es schaffen. Wir sind bei 5-mal gelandet. Du denkst jetzt vielleicht, wow, Offenbarung, langes Buch, versteht man vielleicht nicht immer so einfach, kann man drüber streiten sogar. Ja, hatte ich die ähnliche Gedanken. Aber ich war erstaunt oder bin erstaunt darüber, weil nach 2-mal haben wir es eben nicht geschafft und dann nochmal 3-mal. Und ich habe es geliebt, ein drittes Mal, ein viertes Mal und ein fünftes Mal zu lesen, weil mir durch die Offenbarung Jesus noch viel größer geworden ist. In all der Not, die schon sein kann, aber auch in Zukunft sein wird oder sein kann, ist Jesus da. Er hat es im Griff. Jesus ist mir noch größer geworden. Und auch wenn ich nicht alles verstanden habe, auch als Theologe versteht man vieles nicht, oder man weiß sogar, wie viel das man nicht versteht, habe ich gemerkt, wie mich dieses Buch, wie Jesus mich durch dieses Buch geistlich gestärkt hat. Ja, Gott träumt von einer Kirche, wo Jesus kraftvoll gegenwärtig ist. Er redet, er wirkt an Einzelpersonen, aber auch an anderen Personen, nicht nur an mir. Und dazu das Beispiel vom Fußball, zurück zum Fußball. Als Jürgen Klopp in den Verein gekommen ist, hat er auch eine Idee gehabt. Er hat alle Mitarbeiternamen auswendig gelernt. Das ist ein großer Verein. Und dann hat er eine Mitarbeiterkonferenz einberufen, wo die Fußballer schon da saßen. Und dann ist ein Mitarbeiter nach dem anderen, hat er hereingerufen, er hat sie mit Namen vorgestellt und was sie auch machen. Und die Fußballer und alle, die im Raum dann waren, haben applaudiert. Er wollte zeigen, hey, wir schaffen es nur gemeinsam, als Gemeinschaft. Nur, wenn die Fußballer eben auch die anderen sehen, die dahinter stecken. Wenn jeder seine Gabe, die er hat, einsetzt und zusammen ist man als Gemeinschaft unterwegs. Was war der Output davon? Ein Beispiel, beim Esstisch sind die nachher nicht nur die Fußballer für sich gesessen, die Profis, die Millionäre, sage ich mal, oder? Und die anderen, die normalen Mitarbeiter nebendran, sondern die haben am Essen, waren da zwei Fußballer, da war vielleicht noch der Hausarbeit, die Ernährungswissenschaftlerin, und die haben miteinander angefangen zu essen. Es ist so etwas wie eine Gemeinschaft entstanden zwischen den Schichten, zwischen den Kulturen. Klingt schon fast wie Kirche, oder? Und ich denke, und das ist auch eine Gefahr, Fußballverein kann Religion sein. Der Jürgen wird manchmal auch als Retter gefeiert, weil er den Verein gerettet hat. Das geht natürlich viel zu weit. Aber es gibt uns ein gutes Beispiel, wie ich schon gesagt habe. Gott träumt von einer Kirche, der zweite Punkt, wo diese einzigartige Gemeinschaft gelebt wird. In unserem Text heißt es im Vers 42, sie lebten in enger Gemeinschaft. Oder wörtlich steht da einfach Gemeinschaft. Oder andere Übersetzungen schreiben, in Liebe und Hilfsbereitschaft haben sie zusammengehalten. Ja, was hatten diese Menschen in der Gemeinde zusammen? Jesus Christus. Das war der gemeinsame Nenner. Er hat sie zusammengebracht. Was für ein Wunder, wenn man daran denkt, dass da Pharisäer dabei waren, aber eben auch ganz einfache Menschen, Analphabeten. Ein Beispiel aus Indien, jemand von unserem Team, die Timna, die waren in Indien ein Jahr und die haben dort Gemeinde unterstützt. Und die hat mir erzählt, wie sie dann, glaube ich, nach dem Gottesdienst da zusammen waren. Und dann hat sie erlebt, wie ein Mediziner mit einer Analphabetin zusammen redet. Auf Augenhöhe ihr etwas ganz einfach erklärt. Nichts von Überheblichkeit, nichts von Stolz, auf Augenhöhe. Gelebte Gemeinschaft in der Gemeinde. Das beeindruckt dich, wenn ich solche Dinge höre. Aber wie lebten sie denn diese Gemeinschaft? Verse 44 und 45. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Es gibt die Überzeugung ja, dass es die Gemeinde in Jerusalem übertrieben hat. Dass die das alle gemacht haben. Grundstück, weg. Auto, haben sie noch nicht gehabt, weg. Alles verkaufen, möglichst alles den Notleidenden gehen. Aber das, glaube ich, steht da nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, um diese Einstellung. Mein Besitz, mein Geld, und da geht es das Angemachte, bei uns Schweizern, glaube ich. Mein Besitz, mein Geld gehört eigentlich nicht mir selber. Das hat mir Gott zur Verfügung gestellt, weil ich einen Job habe. Ja, weil ich mich da engagiere, aber er hat mir den Job geschenkt. Das heißt, er gibt mir Besitz und Geld. Und damit auch vielleicht mit dieser Sicht die Freiheit zu sagen, hey, da hat es jemanden, der Not leidet. Warum verkaufe ich auf meinem Überfluss nicht etwas und unterstütze diese Person? Und ich glaube, so ist es gemeint. Wenn die Not gesehen haben, ja, die waren bereit, ein Grundstück zu verkaufen und diese notleidenden Person zu unterstützen. Man sieht es im Beispiel von Hananias und Sapphira, das ein bisschen später in der Apostelgeschichte kommt, dass es nicht darum ging, Hauptsache alles weg, wir werden jetzt alle arm, sondern die hatten sich etwas vorgenommen und haben es verkauft, aber dann nicht all das gegeben, was sie sich vorgenommen haben. Sie waren nicht ehrlich, das ist dort der Punkt. Und ja, die Jerusalemer Gemeinde hat es dann schon übertrieben auch ein bisschen, weil sie brauchten später dann Geldunterstützung, wahrscheinlich wegen dem, weil sie viel gegeben haben von anderen Gemeinden. Aber es geht um diesen Punkt. Diese Gemeinschaft, der Glaube an Jesus, ist stärker, als dass ich meinen Besitz und Geld einfach nur für mich behalte. Ja, wie ist diese Gemeinschaft? Vers 46, es ist da ganz viel von dieser Gemeinschaft beschrieben. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Essen, das immer wieder, nicht nur in Österreich, sondern auch damals, ein ganz wichtiger Punkt. Und damals war wirklich, Gesellschaft hat sich ganz stark auch und das Leben am Esstisch abgespielt. Da kamen die Menschen zusammen. Wer Vertrauen hatte, durfte dazukommen. Und man teilte nicht nur Essen, sondern man teilte Leben miteinander in der damaligen Gesellschaft. Und die haben sich voll darauf gefreut, mit ehrlichem Herzen. Ich sehe meine Geschwister wieder von der Gemeinde. Halleluja. Und sie sind zusammengekommen, egal, was sie politisch gedacht haben, wie der Kaiser jetzt gerade ist oder ob ich eher linkspolitisch bin oder rechtspolitisch bin. Egal, wie reich oder wie arm sie waren, die sind zusammengekommen und haben zusammen gegessen und Jesus gefeiert. Ja, und ich stelle mir manchmal die Frage in der heutigen Gesellschaft, wie ist das möglich, dass wir nicht nur nebeneinander leben, das ist normal, sondern miteinander leben. Und für mich hat gerade auch die Corona-Zeit, ich will das Thema eigentlich nicht wieder aufwerfen, aber hat es den Punkt gezeigt, dass es eigentlich Polarisierung noch mehr verstärkt hat. Das, was eigentlich schon vorhanden war, hat es zutage gebracht und noch mehr verstärkt. Politisch, jetzt in Österreich, die Roten, also SPÖ, und die ganz rechts sind bei uns die Blauen, die können gar nicht mehr miteinander reden. Arm und Reich, was haben sie miteinander zu tun? Nichts. Österreicher oder Schweizer und Ausländer, auch kein einfaches Thema. Und bei Jesus, an seinem Tisch, kommen alle zusammen. Er bringt sie zusammen und der ganz wichtige Punkt, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, er hält sie zusammen. Wir denken manchmal, das Evangelium ist das, was uns zusammenbringt. Ist es? Ja, ist es. Aber das Evangelium ist auch das, was uns zusammenhält. Die gute Botschaft von Jesus Christus, die uns zusammenbringt. Egal aus welchem Hintergrund. Wir denken vielleicht manchmal Gemeinschaft, ja, da haben wir die Hauskreise dafür oder Kleingruppen. Da geschieht Gemeinschaft. Oder wir machen jetzt Gemeinschaft. Habe ich auch schon mal verwendet, diese Aussage in der Gemeinde. Und man sucht sich dann doch wieder die sympathischen Menschen oder die mir entsprechen aus meinem Milieu. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Gemeinschaft, aber es ist die normale Gemeinschaft, die man überall auf der Welt auch sonst finden kann. Ich glaube, diese geistgewirkte Gemeinschaft ist eine, die erglaubt werden will, erbetet werden will, erhofft werden will. Sie ist nicht natürlich, aber wenn wir dafür beten, wenn wir glauben, dass diese Gemeinschaft möglich ist bei Jesus, dann werden wir sie immer wieder erfahren oder auch immer mehr erfahren. Und um diese Fülle zum Ausdruck zu bringen, was diese Gemeinschaft alles mit sich bringt, habe ich wieder eine interaktive Idee mitgebracht. Ich habe all die Einanderstellen, die es im Neuen Testament gibt, aufgeführt, sind 59 Stück nach meiner Rechnung. Und sind Zettel verteilt worden. Ich bitte euch, also wir fangen jetzt dann an. Jeder hat immer einen grünen Abschnitt, also fünf, also nicht alle, aber die, die es haben, fünf Textausschnitte. Und ich bitte euch einfach, die zu lesen ohne Bibelstelle-Angabe. Es sind alles Bibelstellen. Ich werde anfangen und den Abschluss machen und ich hoffe, es funktioniert. Einfach zum das, diese Gemeinschaft auf uns wirken zu lassen. Seid friedlich zueinander. Wascht einander die Füße, liebt einander.
Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Ehrt einander mehr als euch selbst. Seid gleichgesinnt gegeneinander.
Liebt einander. Hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Belehrt euch gegenseitig. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss.
Wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Kümmert euch gleichermaßen umeinander. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Dient einander in Liebe.
Wenn ihr euch weiterhin gegenseitig beißt und verschlingt, werdet ihr voneinander vertilgt werden. Lasst uns nicht hochmütig werden und uns gegenseitig reizen und beneiden. Tragt einander die Last, seid geduldig und ertragt einander in Liebe. Seid freundlich und barmherzig zueinander.
Vergebt einander. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus. In Demut haltet ein anderer für besser als euch selbst. Belügt euch nicht gegenseitig.
Ertragt einander, vergebt einander, was immer ihr an Groll gegeneinander habt. Tauscht euch aus, ermahnt einander, lasst eure Liebe füreinander wachsen und überfließen.
Liebt einander, ermuntert einander, ermuntert einander, baut euch gegenseitig auf, ermuntert einander täglich.
Spornt einander an zur Liebe und zu guten Taten. Ermuntert euch gegenseitig, verleumdet euch nicht gegenseitig, murrt nicht gegeneinander, bekennt einander eure Sünden.
Betet füreinander, liebt einander von Herzen. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, liebt einander innig. Seid gastfreundlich zueinander, ohne zu murren.
Jeder soll die Gabe, die er empfangen hat, dazu verwenden, anderen zu dienen. Bekleidet euch untereinander mit Demut. Grüßt einander mit einem Kuss der Liebe. Liebt einander. Das sind alles einzelne Bibelstellen. Amen. Ja, was für eine Vielfalt und Reichhaltigkeit von dieser Gemeinschaft, die da zum Ausdruck kommt. Und auch Anspruch. Realität sieht nicht immer so aus. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir eben Jesus Christus haben und ihn auch brauchen im Miteinander, dass wir vergeben können, weil er uns vergeben hat. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch kurz eine Person in der Gemeinde vorstellt, mit der ihr auf Anhieb vielleicht gar nicht so viel zum Reden habt. Ganz kurz. Und jetzt stellt euch vor, wie Jesus in seiner leidenschaftlichen Liebe Mensch wird, Leiden auf sich nimmt für diese Person, wie er am Kreuz für diese Person stirbt und bezahlt. Sein Leben gibt, dass diese Person ewiges Leben findet und aufersteht, Teil vom Leben dieser Person wird. Ja, ich gebe dir die Frage, was macht das mit dir bezüglich dieser Person? Gott träumt von einer Kirche, die diese einzigartige Gemeinschaft lebt. Wir können da auch ganz wichtig füreinander immer wieder beten, dass Jesus uns den Zugang zueinander schenkt. Und jetzt noch ein letzter Punkt, der Fußball bei weitem übertrifft. Also diese Gemeinschaft übertrifft Fußball schon, aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt. Fußball hat Außenwirkung. Es begeistert die Massen. Aber es entgeistert auch wieder schnell. Man verliert die Meisterschaft, Der Spieler wird verkauft, ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft, schwupps weg. Und ein Fan kann sich schnell mal umentscheiden und sagen, okay, ich nehme lieber den anderen Verein in der Stadt und bin für den. Also nur eine beschränkte Außenwirkung. Ist begeistert schnell, ist schnell wieder weg. Kirche ist ganz anders. Im Text heißt es, es geschehen viele Zeichen und Wunder, Verse 43. Verse 45, die Kirche hilft den Menschen, die in Not sind. Und Vers 47, sie sind in hohem Ansehen bei der Bevölkerung und Jesus rettet täglich weitere Menschen. Das heißt, es hat Außenwirkung. Menschen werden geheilt, innerlich, sogar äußerlich. Menschen hören von dieser Gemeinschaft und sind irgendwie begeistert, auch wenn sie nicht genau wissen, was da abgeht. Die Menschen staunen im Umfeld. Es kommen täglich neue Menschen zu dieser Gemeinde dazu. Gott träumt von einer Kirche, die heilsam für die Welt ist. Heilsam für die Welt sein, das kann jeder. Unabhängig von Alter, Ausbildung oder Herkunft. Wenn du jung bist, dann hast du ganz hoffentlich auch, wenn man älter ist, aber wenn man jung ist, sprießt man von Kraft aus allen Poren heraus. Man hat schier unmögliche Möglichkeiten, um Gutes zu tun und von Jesus zu erzählen. Wenn man vielleicht ein bisschen älter schon ist, vielleicht auch selber Hilfe oder Pflege in Anspruch nehmen muss, dann denkt man sich vielleicht manchmal in unserer Gesellschaft vor allem, was bringe ich denn noch? Aber im Reich Gottes ist es anders. Nur ein kleines Beispiel, du kannst sogar heilsam sein, wenn du ein bisschen älter schon bist, für die, die dir helfen. Weil wenn in deiner Situation, wenn du Hoffnung und Freude hast, die sonst keinen Sinn machen in deiner Situation, und du das deinen Helfern weitergibst, wie gewaltig ist denn das? Wie heilsam kann das für die Menschen sein, die dich unterstützen? Jeder kann von Jesus gebraucht werden, heilsam zu sein für die Welt. Wo kannst du heilsam sein? Überleg dir, in welche Umfelder Jesus dich hineingestellt hat. Welche Umfelder gibt es? Arbeit, Schule, Studium, Nachbarschaft oder vielleicht ist es auch dran, in einen Verein bewusst hineinzugehen, wie wir das versuchen in Wels. Aber vielleicht denkst du dir schon lange, ich bin von alledem müde geworden. Von dem Bibellesen, von all dem, von dieser Gemeinschaft, von auch heilsam sein für die Welt. Und ich glaube, auch dann ist die Lösung dasselbe wie, das, wie die Lösung für die Welt, nämlich Jesus Christus. Weil bei ihm, und das wünsche ich dir, darfst du wieder ganz neu erfrischt werden. In der Begegnung mit ihm neues Leben empfangen, neue Kraft bekommen und Begeisterung. Also was braucht die Welt? Sie braucht mehr von Jesus Christus. Was brauchen wir als Kirche, als Gemeinde? Wir brauchen mehr von Jesus Christus. Was brauche ich? Ich brauche mehr von Jesus Christus. Und vielleicht bist du ganz neu mit dem Glauben, dich am Beschäftigen, vielleicht was auch überlegen, was macht Kirche, was macht dein Leben mit Jesus aus? Und die Antwort ist wiederum, und das ist mir ganz wichtig für heute Morgen, Jesus. Keine spezielle Lehre, keine geistliche, religiöse Übung. Es geht um Jesus, dass wir mit Jesus leben und leben lernen, dass wir beten, dass wir ihm begegnen in seinem Wort und das eine heilsame Wirkung auf die Welt hat. Das ist die Einladung von diesem Bibeltext heute Morgen an uns. Amen. Herr Jesus, es dreht sich alles um dich. Ja, wer du bist und was du für uns getan hast. Schenk uns immer wieder ganz neue Begegnungen mit dir. Schenk uns neu Leidenschaft für dich. Neu einen Zugang zu deinem Wort, zum Abendmahl, zum Gebet. Ja, danke, dass du versprochen hast, dass du heute hier morgen gegenwärtig bist und an uns wirkst. Amen.